Diese Episode wird präsentiert von meinen Leserinnen und Hörerinnen. Die Arbeit an diesem Podcast kostet sehr viel Zeit und Geld. Die gängige Finanzierung von solchen Projekten ist Werbung. Ich fühle mich aber recht unwohl mit dem Einsprechen von Werbung und euch dabei irgendwelche Dinge anzudrehen, die ihr im Grunde nicht wirklich braucht. Und Firmen, die wirklich nachhaltige und kaufenswerte Sachen produzieren und dabei auch noch faire Werbetarife bezahlen, lassen sich sehr selten finden. Daher kommt gleich zu Beginn eine kleine Bitte von mir, und zwar: unterstützt meine Arbeit bitte mit einem Abo. Mein Ziel ist es, den Podcast und Blog irgendwann komplett von meinen Leserinnen und Hörerinnen zu finanzieren. Mit eurer Unterstützung ermöglicht ihr somit, dass es diesen Podcast auch weiterhin gibt. Hierfür schaut ihr auf meiner Abo-Webseite vorbei und könnt dort das für euch passende Abo aussuchen. Mit einem Abo tut ihr nicht nur Gutes, sondern könnt außerdem Premium-Inhalte downloaden, wie zum Beispiel PDFs zu unseren heißgeliebten Spielideen. Schaut hierfür vorbei auf schemamapool.com und dort unter Abo. Die URL findet ihr in den Shownotes. Hallo und willkommen zum Go Hug Yourself Podcast. Ich bin Ellen Giro, lebe in Zürich und bin Mutter von zwei unfassbar tollen Kindern, die viel zu schnell groß werden. Ich bin außerdem Sozialwissenschaftlerin und Journalistin. In diesem Podcast stelle ich Fragen, höre zu und versuche gemeinsam mit euch herauszufinden, wie das geht, sich selbst zu umarmen. Ich möchte verstehen, wie das mit der berühmten Selbstfürsorge und erfülltem Muttersein in unserer Zeit wirklich funktioniert und wie wir mit Erziehung die Welt verändern können. Schön bist du heute dabei. Los geht's! Heute früh war ich im Zürcher Stadthaus und habe die Ausstellung besucht, die heißt Blinde Flecken, Zürich und der Kolonialismus. Das war eine sehr eindrückliche Ausstellung, die ich bestimmt noch ein paar Mal besuchen werde. Und es geht da um grob, um das Bewusstsein zu schaffen für die koloniale Geschichte Zürichs. Die Ausstellung war wirklich wahnsinnig eindrücklich und unter anderem gab es da diesen Spiegel. Also es gab zwei Spiegel und weiße Stifte und daneben hing die Frage, was willst du gegen Rassismus unternehmen? Und man durfte als Besucherin oder Besucher dieser Ausstellung mit dem Stift auf diesem Spiegel das draufschreiben. Und ich möchte kurz ein paar Schlagworte vorlesen, die die Besucher und Besucherinnen aufgeschrieben haben. Da steht unter anderem zuhören, kritisches Denken fördern, mich selbst reflektieren, Bildung und Aufklärung, Exit Racism von Tupoka Oget lesen, Aktivismus, Black Lives Matter, Erfahrungen von Betroffenen nicht in Frage stellen. Jemand hat auch geschrieben, ich will mich weiterbilden und Rassismus verlernen, weil dieser als Weiße in Europa in mir steckt. Genau diesen Fragen und Wünschen möchte ich heute nachgehen, und zwar im Kontext der Kindheit, also aus Sicht von Eltern und Lehrpersonen. Und hierfür habe ich eine ganz besondere tolle Gästin, das ist Anja Glover. Anja Glover ist Mitkuratorin dieser Ausstellung. Sie ist außerdem Soziologin, Autorin und Antirassismus-Coach. Anja, ich freue mich riesig, dass du heute da bist.
Vielen Dank, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Zu Beginn ein kleines Check-in. Wie geht's dir so?
Es geht mir gut. Es ist gerade viel los. Ich war letztes Jahr längere Zeit im Ausland. Ich war sehr lange auf dem afrikanischen Kontinent unterwegs und bin dann zurückgekommen. Und jetzt bin ich so dieses Jahr wieder richtig oder so halb richtig zurück in der Schweiz. Aber es geht ziemlich viel mit Ausstellungen. Dann haben wir sehr viele Events rund um die Ausstellung, aber auch Workshops. Also es gibt einiges zu tun, das ist immer schön natürlich, aber auch natürlich anstrengend. Also aber es geht mir soweit gut.
Das klingt gut. Vielleicht zum Schluss können wir noch auf das Thema Self-Care zu sprechen kommen und dann kannst du uns erzählen, wie du dich da über Wasser hältst. Genau, aber das am Ende. Ich habe dir vorhin kurz gesagt, dass ich dir die Frage gerne stellen möchte, wie du dich identifizierst. Mhm. Und ich habe dich gefragt, ob ich dir die Frage stellen darf und du hast das bejaht. Und jetzt, wie identifizierst du dich, liebe Anja?
Ja, wie identifiziere ich mich? Ich bin eine light-skinned schwarze Frau, eine schwarze Schweizerin. Ich bin, meine Pronomen sind sie und ihr. Und ja, das ist es, denke ich, soweit. In der Schweiz identifiziere ich mich so. Je nachdem, wo ich sonst bin, identifiziere ich mich ein bisschen anders. Also sogar nur in der Deutschschweiz, in der französischen Schweiz, werde ich oft Métis genannt und identifiziere mich auch als Métis. In Ghana bin ich sehr oft eine Mixed Person. Je nachdem, wo wir uns befinden, identifizieren, oder ich zumindest kann nur aus meiner Sicht sprechen, identifiziere mich etwas anders.
Mhm. Vielen Dank. Für alle, die mithören und sich jetzt fragen, warum, Ellen, warum stellst du diese Frage? Ich selber habe das durch meine Gästin Nikichi Madubuku gelernt. Sie hat sich das so gewünscht, dass ich ihr die Frage zu Beginn stelle. Vielleicht magst du kurz erklären, warum diese Frage für manche wichtig scheint.
Also ich denke, es ist die Frage kann dann wichtig sein, um mitzuthematisieren, aus welcher Perspektive in der Gesellschaft, dass man spricht. Also jetzt nicht, also bezogen auf ganz, ganz unterschiedliche Aspekte, weil das eben auch einfach zeigt, es gibt nicht einfach die Norm oder es gibt nicht einfach nur die eine Position, die irgendwie neutral oder objektiv ist, sondern alle unsere Positionen haben eine bestimmte Perspektive, sind geprägt von Privilegien, aber vielleicht eben auch von Diskriminierungsformen. Und darum ist es wichtig oder hilfreich zu wissen, aus welcher Perspektive jemand spricht.
Vielen Dank. Ich möchte heute insbesondere über Antirassismus an Schulen und in der Kindheit mit dir sprechen. Du hältst ja auch Workshops und Referate für Lehrpersonen, also auch für Eltern, aber auch für Lehrpersonen. Und da würde es mich erstmal sehr interessieren, wenn du so diese Referate an Schulen hältst. Wie ist diese Arbeit für sich? Wie fühlt es sich an?
Also es ist ganz unterschiedlich. Ich habe lustigerweise gerade mit meiner Schwester darüber gesprochen. Es hängt ein bisschen davon ab, wie ich mich fühle an diesem Tag. Und es ist aber natürlich immer auch wieder erschreckend zu sehen, wie viele Lehrpersonen sich gar nicht mit der Thematik auseinandersetzen. Also ganz, ganz neu überhaupt was davon hören. Oder zumindest ist das dann der Eindruck. Das schockiert mich, kenne ich aber auch aus dem direkten Umfeld. Also ich habe viele Lehrpersonen in meinem direkten Umfeld, die mir das natürlich auch aus dem Berufsalltag erzählen von anderen Lehrpersonen. Und dann ist es aber immer auch sehr schön zu sehen, dass es doch einzelne Lehrpersonen gibt, die sehr engagiert sind, die übrigens auch immer die sind, die mich dann einladen und die wirklich sehr viel dafür geben, dass sich da was tut, dass sich da was ändert.
Mhm. Das wäre auch meine Frage, wenn jetzt irgendwie Lehrpersonen dazuhören, vielleicht sogar Schulleiter und Schulleiterinnen, wer lädt dich da typischerweise ein? Also wie ist der Weg bis zu deinem Workshop?
Ja, also der Weg kommt meistens von einer motivierten Lehrperson selber, die über oftmals Monate hinweg das Thema selber probiert zu thematisieren, bis dann der ganze Komplex soweit ist, mal jemanden Externes einzuladen und auch zu bezahlen, weil sehr, sehr oft bei Schulen ist das Problem das Budget. Also es ist ein sehr geringes Budget, das dafür ausgegeben wird. Bei Weiterbildungen ist es ein bisschen größer, aber sonst gab es sogar Fälle, bei denen einzelne motivierte Lehrpersonen ihren Teil finanziell auch dazu beigetragen haben, dass es zu diesem Workshop kommt, zu dieser Weiterbildung kommt. Also meistens kommt es nicht von der Schulleitung, sondern von einer Lehrperson.
Aber die Entscheidung trifft dann die Schulleitung über diese Budget, oder?
Die Entscheidung, ja, wie die Budgetentscheidungen genau getroffen werden, das kann ich nicht sagen, aber oftmals denke ich, ist es die Schulleitung. Es gibt auch ein Budget, es gibt Schulen, die haben gewisse Budgets für ganze Diskriminierungsthemen über das ganze Jahr hinweg verteilt und dann, also es ist sehr, sehr unterschiedlich. Aber grundsätzlich ist da wenig Geld da, um diese Arbeit auch wirklich zu leisten.
Mhm.
Oder wird wenig eingesetzt, sorry.
Natürlich. Wenn jetzt hier auch Eltern zuhören, die das irgendwie an die Schule herantragen möchten, hast du hier einen Tipp, wie man da vorgeht?
Ja, also ich denke, das kommt auch oft vor, dass es effektiv Eltern sind, die ihre Lehrpersonen, Klassenlehrpersonen, ihre Kinder kontaktieren und dann dort auf offene Ohren stoßen. Hier lohnt es sich herauszuspüren, ob es eine Lehrperson gibt, die offen dafür wäre und dann das Gespräch mit dieser Lehrperson zu suchen. Was auch vorkommt, ist, dass Eltern mich kontaktieren in der Hoffnung, dass ich dann auf die Schule zugehe, und das würde ich sehr gerne machen, aber dafür habe ich die Kapazität nicht. Also es muss von der Schule aus dann kommen.
Mhm. Und vielleicht noch so als erfahrungsgemäß, macht das Sinn, dass man das alleine einfach vorantreibt und sagt, hey, schaut mal, ich habe hier die Anja Glover gehört, gesehen und das wäre doch was? Oder macht es strategisch gesehen mehr Sinn, dass man sich da ein bisschen zusammentut und vielleicht andere Eltern, die auch für das Thema sensibilisiert sind, und dann gemeinsam den Wunsch anbringt?
Ja, also es macht auf jeden Fall Sinn, wenn man nicht nur alleine ist, und hier auch ein Appell an alle Eltern, die Kinder haben, die nicht von Rassismus betroffen sind. Also es gibt sehr viele Eltern, die haben sich selber im Thema weitergebildet und erkennen Rassismus, vielleicht bei dem Lehrmaterial, bei den Themen, die ausgesucht werden. Und dort wäre es sehr wichtig, dass auch ihr euch meldet bei der Schule, bei den Lehrpersonen, weil Eltern, die Kinder haben, die von Rassismus betroffen sind, sind oftmals schon so fest damit beschäftigt mit dem Rassismus in ihrem eigenen Leben, dass es eben schwierig ist, dann auch noch die Schule zu kontaktieren und dann vielleicht dort wieder auf Widerstand zu treffen. Also es lohnt sich, wenn man sich hier zusammentut, und es lohnt sich, was zu sagen. Ich weiß, auf der Seite der Lehrpersonen, es gibt ganz viele unterschiedliche Themen, die immer wieder behandelt werden müssen. Lehrpersonen haben sehr viele Verantwortlichkeiten, und ich höre oft immer mehr Dinge und Themen, die sie behandeln müssen. Und trotzdem ist es wichtig, dass man hier zuhört, wenn man darauf aufmerksam gemacht wird.
Also ich habe gehört, dass meinen Podcast ziemlich viele Nachbarinnen und Nachbarn hören. Ich würde sagen, meldet euch bei mir und dann machen wir das gemeinsam, alle, die hier gerade so mithören und denken, ja. Beyond dieses Engagements von uns Eltern, ich habe mal die Geschichte gehört von einer Kita-Erziehenden, ich weiß nicht, ob sie mir geschrieben hat oder Instagram oder E-Mail, die sehr frustriert war, weil sie versucht hat, in ihrer Kita das Thema auch einzubringen und da auf dieselbe Reaktion stieß, wir wahrscheinlich sehr ähnlich wie du bei dem Verlag. Also sie ist, in welcher Welt leben sie, und natürlich herrscht bei uns in der Kita kein Rassismus. Sie war da alleine. Und das war für sie natürlich sehr, sehr frustrierend. Und sie hat dann auch gefragt, ja, was mache ich da? Mhm.
Ja, also es ist sehr, sehr schwierig. Also wie gesagt, es hilft, wenn man sich vielleicht mit anderen Personen austauscht, die etwas zu sagen haben, und versucht, sich dort zu vernetzen. Aber es ist natürlich, also es gibt ganz, ganz viele Institutionen, wo ein Zugang einfach nicht gegeben ist, wo es wirklich sehr schwierig ist. Ich kenne das aus wirklich ganz nahem Umfeld, wo es wirklich unmöglich scheint, was zur Thematik zu machen. Und dann ist das immer noch selber, also der eigene Einfluss, den man auch hat im Umgang mit den Kindern, aber auch mit den Eltern, das ist natürlich auch wichtig. Also ich finde, es ist immer auch wichtig zu sagen, deine Arbeit ist schon sehr, sehr wichtig. Du hast schon eine große Ausstrahlung und du kannst hier schon sehr viel bewirken.
Ja, ich glaube, das wird ganz vielen gut tun. Danke. Vielleicht noch zu einer positiveren Note. Was mich interessieren würde, wenn du so an die Workshops an den Schulen zurückdenkst, gibt es irgendein Erlebnis oder eine besonders schöne Anekdote, die du vielleicht so auch deiner Schwester erzählst oder deinen Freundinnen und Freundinnen?
Also ich muss jetzt ein bisschen überlegen für die eine Anekdote, aber also ganz klar, also das, wie gesagt, die positiven Feedbacks sind viel, viel größer. Also es gibt da viel, viel mehr Positives, das ich erlebe, als in dem Sinn jetzt Negatives, wenn wir es so einteilen wollen. Aber es gibt also sehr, sehr viele Lehrpersonen, die sehr engagiert sind. Es gibt auch viele, die sich nach dem Workshop nochmals melden und mir Bücher schicken, die sie nun gelesen haben, und die dann sagen, schau mal, wir haben das jetzt mit der Klasse durchgenommen. Also es gibt wirklich, ein solcher Workshop kann sehr viel bewirken, vor allem auch, weil es dann mal einen ersten Anstoß ist, um weiterzulernen, aber auch, weil viele Lehrpersonen merken, es ist ja eigentlich gar nicht meine Schuld, dass ich in diesem Dilemma, in diesem Schlamassel stecke, aber es ist meine Verantwortung, etwas dagegen zu tun.
Also das ist so der Schlüsselmoment, wo es einfacher wird in dieser ganzen Selbstreflexion, wo die Leute merken, ich bin nicht jetzt schuld. Hast du das da die Erfahrung gemacht?
Genau, also wenn, das ist auch eine meiner Hauptaufgaben, denke ich, im Workshop, die Hemmungen auch zu nehmen, die Angst zu nehmen, überhaupt über das Thema zu sprechen, weil viele Lehrpersonen sprechen auch nicht darüber, weil sie nicht wissen, wie mit dem Thema umzugehen. Und einer der wichtigsten Punkte ist zu realisieren, wir sind alle in diesem System. Also es sind nicht nur Betroffene in diesem System oder nicht nur nicht Betroffene in diesem System, sondern wir alle sind Teil des Systems. Wir alle tragen dazu bei, dass es mehr oder weniger reproduziert wird. Aber wir haben eigentlich die Entscheidung, was wir damit tun wollen, ob wir daran arbeiten wollen oder nicht. Und wenn diese Hürde schon mal ein bisschen abgebaut ist, dann merken auch viele Leute, wie spannend die Thematik auch ist. Das Problem bei Rassismus ist ja auch, dass einem viele Perspektiven einfach entgehen. Also, dass man ganz vieles nicht erfährt, was unsere Welt doch ausmacht.
Und wie kann man sich diesen Moment vorstellen in deinem Workshop, wo dieser Groschen fällt und die Leute merken, aha, es geht nicht darum, mich irgendwie schlecht zu machen, sondern ich kann was dazu lernen und im besten Fall mich entwickeln. Ist das so ein Gespräch oder hältst du wie eine Art ein Referat, so wie du das jetzt mir gesagt hast, oder hast du da?
Es ist ganz unterschiedlich. Also ich mache natürlich darauf aufmerksam, ganz bewusst. Wir thematisieren auch die Gefühle, die Menschen während des Workshops haben, weil es sind auch natürlich häufig sehr, sehr viele Abwehrgefühle, die da sind. Und dann, ja, oftmals kommen dann Wortmeldungen, wo bei denen Menschen dann sagen, ja, also es fällt mir jetzt gerade auf, wie stark auch ich darin involviert bin und ich bin gerade so motiviert, weil ich möchte so viel daran ändern. Also es ist ganz, ganz unterschiedlich. Aber es gibt immer wieder, also ich sehe das wirklich auch visuell, was da passiert, bei all den Beispielen auch, die wir besprechen. Ich habe immer wieder Lehrpersonen, die sagen, ich hätte diesen Zusammenhang nie gemacht oder es war mir nie bewusst oder ich habe das mir noch nie so überlegt. Und ich glaube, oftmals hätten sie sich das so überlegen können, wenn sie den Betroffenen zugehört hätten. Aber im schulischen Alltag ist man dann oft in der Position der Lehrperson. Man schützt sich auch ein bisschen, man versucht abzuwehren. Und im Workshop ist dann halt Raum und Platz da, um diesen Gefühlen auch freien Lauf zu lassen.
Wie lange dauert so ein Workshop?
Sehr unterschiedlich. Ich empfehle immer einen ganzen Vormittag zu machen, aber die meisten Schulen haben so 2 Stunden, 3 Stunden Zeit. Aber das ist wirklich sehr knapp. Also am allerbesten, würde ich jetzt mal sagen, besten Anlässe waren Tagesworkshops.
Klar, dann hat man auch Zeit, um das in der Gruppe zu reflektieren und sich auszutauschen. Genau. Und du hast vorhin gesagt, dass sehr häufig die Perspektiven fehlen. Hast du eine Ahnung, warum diese Perspektiven fehlen?
Ja, also das hat mit unserer kolonialen Geschichte zu tun. Also es ist, unsere ganze Geschichtsschreibung ist immer aus einer relativ einseitigen Perspektive geschrieben worden. Dann haben wir in der Schule spezifisch, gibt es natürlich sehr, sehr wenig Diversität bei den Lehrpersonen. Also es sind meistens weiße Personen, sehr oft je nach unterschiedlicher Altersstufe sehr oft auch männliche Personen. Und daher fehlen da ganz, ganz viele Perspektiven. Also das fehlt ihnen dann eben auch die Erfahrung, um gewisse Dinge anders zu thematisieren. Und kommt dazu, dass vieles, das wir lernen in unserem Bildungssystem, ist hauptsächlich eurozentrisch, also geht von Europa aus, so wird das auch erzählt, also mit Kolumbus, mit den Entdeckungsreisen. Also es geht immer von einem Europa aus, das entdeckt, das erforscht, das kreiert oder herstellt. Und da gehen halt viele Perspektiven, auch von Kindern, die heute in unseren Schulen sind, gehen da verloren.
Ja, ich habe mir diese Frage auch gestellt, als ich durch diese Ausstellung ging und da wirklich so eindrückliche Geschichten las und über den ganzen Reichtum, der in Zürich vorhanden ist und dass da halt wirklich sehr oft ja die Wurzeln dieses Reichtums einfach auf Kosten von schwarzen Menschen gemacht wurden. Und ich habe mich gefragt, warum erfahre ich das erst jetzt? Und ich meine, ich habe das in der Schule, habe ich, glaube ich, sowieso nicht viel gelernt. Ich habe da echt die meiste Zeit aus dem Fenster geschaut. Aber das ist wie so ein gehütetes Geheimnis, das jetzt so... Hast du auch diesen Eindruck?
Ja, und das ist natürlich, hat also der Grund, warum, hat natürlich damit zu tun, dass dieser Reichtum ja auch nur möglich war durch ein gewisses Verschleiern, durch ein Verdecken von Realitäten, durch ein Kreieren auch eben von diesen hierarchischen Unterschieden. Also all das ist ein sehr, sehr ausgeklügeltes Konzept, um eben dazu zu führen, dass Menschen gerade in der Schweiz fest davon überzeugt sind, dass der Reichtum einzig und allein darauf basiert, dass wir so fleißig arbeiten. Und das ist natürlich eine totale Fehlbetrachtung der Geschichte und der Gegenwart.
Und zurück zu diesen Workshops. Was ist das so? Gibt es irgendwie so typische Fragen, die dir gestellt werden von Lehrpersonen?
Ja, also typische Fragen, die Lehrpersonen kümmern sich sehr oft darum, wie kann ich Schüler und Schülerinnen, die sich rassistisch behandeln, wie kann ich ihnen beibringen, dass Rassismus nicht gut ist? Also es geht oft, der Fokus ist auf den Lernenden und nicht auf sich selber. Ich denke, das ist ein Hauptpunkt und ich probiere dort eben den Shift zu machen. Also zuerst, wir arbeiten heute vor allem an den Lehrpersonen selber und dann später an der Vermittlung. Die zweite Problematik ist, wie wehre ich mich? Also sehr viele Lehrpersonen sind damit beschäftigt, sich zu wehren, wenn sie von SchülerInnen aufmerksam gemacht werden, dass etwas Rassistisches gesagt oder gemacht oder gezeigt wurde. Der dritte Punkt ist Begriffe, Begrifflichkeiten. Was darf, was kann ich noch sagen? Wo sind die Grenzen? Das ist ein Punkt, der immer beschäftigt. Und dann gibt es ganz viele, die einfach sagen, ich habe noch viele Punkte, die mir, glaube ich, nicht bewusst sind und ich möchte diese Dinge mehr sehen, ich möchte hier mehr Bewusstsein finden. Und dann gibt es aber immer auch Whataboutism, ganz viel. Whataboutism bedeutet, und was ist mit, also dass Lehrpersonen über andere Diskriminierungsthematiken sprechen möchten, unbedingt an diesem Workshop, von denen sie dann selber betroffen sind.
Das ist wahrscheinlich unglaublich kraftzehrend für dich. Oder hast du mittlerweile eine Strategie, damit umzugehen?
Ich muss ehrlich sagen, meine Strategie ist, dass ich weiß, welche Fragen gestellt werden. Ich weiß, welche Ängste da sind. Ich weiß, welche Unsicherheiten da sind. Also es ist sehr selten, dass ich in dieser Hinsicht überrascht werde. Mhm. Und das ist dann wiederum überraschend für die Personen, die an den Workshops teilnehmen, weil sie sind dann davon überzogen, dass sie jetzt gerade was herausgefunden haben, dass ihre Position rechtfertigen würde. Und es sind aber eben immer dieselben Argumente oder Ängste. Mhm. Und darum, ja, kann ich relativ gut damit umgehen, weil ich weiß ja, es ist mein Job, also ich weiß ja auch, was ich mich da einlasse. Ich finde es immer eher schmerzhafter zu sehen, dass es doch eben Lehrpersonen sind und dass es, ich weiß es, wie es ist, ein Kind in der Schule zu sein, das nicht den Platz und den Raum hat, um auf diese Thematiken aufmerksam zu machen.
Mhm. Weil du das selber, also du redest von dir.
Ja, weil ich das selber erlebt habe, weil ich Geschwister habe, die das teilweise immer noch erleben.
Magst du vielleicht so ein kleines, kurzes Beispiel schildern, wenn dir jemand sagt, ja, aber es gibt ja auch Rassismus gegen weiße Menschen. Wenn ich in Afrika bin, dann zeigen alle mit dem Finger auf mich und wollen auch mein Haar berühren. Das ist Neugier. Das sind ja unsägliche, ich werd gerade wütend, aber hast du da einen Spruch in petto, den du jeweils bringst? Oder wie gehst du mit dieser Aussage um?
Also meistens versuche ich, diese Beispiele alle zu sammeln. Also in welchem Szenario geht ihr davon aus, dass es Rassismus gegenüber Weißen ist? Weil vielleicht zu sagen, es gibt keinen Rassismus gegenüber von weißen Menschen. Achtung, aber die Definition vom Weißsein ist sehr, sehr komplex. Das bezieht sich nicht auf die Hautfarbe, geht ursprünglich zwar von einer gewissen Hautfarbe aus, aber da spielen ganz, ganz viele andere Aspekte mit rein. Also eine Person kann sehr eine helle Haut haben und trotzdem von Rassismus betroffen sein. Und dann, ja, also ein klassisches Beispiel ist Südafrika, wo weiße Menschen sehr fest unter Diskriminierung teilweise leiden. Und ich, also es ist einfach wichtig zu verstehen, wie Rassismus denn funktioniert. Und Rassismus ist immer historisch gegeben, es ist institutionell und strukturell verankert und es ist auch auf einer individuellen Ebene. Und in den meisten von diesen Beispielen haben wir eben nur die individuelle Ebene. Also ist es, gerade in Südafrika ist es immer noch so, dass der Reichtum, die Macht bei der weißen Bevölkerung liegt, die eine Minderheit ist. Das heißt aber nicht, dass es nicht für individuelle Personen eine effektive Gefahr gibt oder eine, ja, dass sie eine effektive Gefahr aus oder erleben, weil sie eben weiß sind. Dasselbe ist in den Pariser Banlieues beispielsweise der Fall. Ich kann da immer auch das Beispiel meines Partners bringen, der als einziges weißes Kind quasi in einem Pariser Vorort aufgewachsen ist und effektiv Probleme hatte, weil er weiß war. Aber all diese Dinge sind natürlich Resultate von Rassismus. Also das ist nicht so, dass es gar nichts mit Rassismus zu tun hat, aber es ist nicht effektiver Rassismus in diesem Moment, sondern eben ein Resultat von Rassismus. Mhm. Also in Südafrika, aber auch in Pariser Banlieue. Und dieses Beispiel von, wenn ich als weißer Mensch in einem Land bin, in dem die Mehrheit der Bevölkerung schwarz ist, dort macht man den Vergleich mit Minderheiten. Aber dieser Vergleich funktioniert nicht wirklich, weil diese weißen Menschen haben immer auch die Möglichkeit, wieder irgendwo anders hinzugehen. Sie haben immer noch strukturell mehr Macht. Und wenn man sieht, in diesen Ländern, jetzt beispielsweise Ghana oder Nigeria, ist das Streben nach dem Weißsein, ist, obwohl der größte Teil der Bevölkerung schwarz ist, ist trotzdem da. Also das sieht man auf ganz, ganz vielen Ebenen, sei es bei Kosmetikprodukten oder im Schulsystem, also selbst in den Ländern, bei der der weiße Mensch die Minderheit ist, ist eben die weiße Vorherrschaft da. Und das ist ein sehr wichtiger Unterschied. Das kann sich natürlich individuell schwierig anfühlen und ich sage auch immer, es bedeutet nicht, dass diese Diskriminierungsformen nicht schlimm sind. Mhm. Und ich glaube, daher rührt auch das Bedürfnis, alles Rassismus nennen zu wollen, weil wir einfach wissen, dass Rassismus was sehr, sehr Schlimmes ist und darum ist alles Schlimme, was ich erlebe, ist automatisch Rassismus und so funktioniert's.
Dann bin ich ganz sicher keine Rassistin.
Dann bin ich keine Rassistin, ja.
Oder es geht auch ein bisschen um das, um sich reinzuwaschen.
Es geht auch ein bisschen um das und hier muss man auch sagen, alle Menschen üben Rassismus aus, also auch Betroffene. Mhm. Es ist nicht etwas, das nur nicht Betroffene machen. Also alle Menschen sind in einem rassistischen System aufgewachsen und üben das aus, aber sind nicht alle davon betroffen. Mhm.
Ja, das berührt mich jetzt sehr. Ich habe es gerade, ich weiß jetzt gar nicht, wo ansetzen. Das sind so wichtige Themen, danke dir. Vielleicht, du hast erwähnt, ein wichtiger Punkt ist diese Auseinandersetzung, der Fokus mit sich selbst. Und ich habe ja in meiner Community auf Instagram auch eine Umfrage gemacht zu Fragen an Anja Glover. Und ganz viele haben geschrieben, ja, was mache ich genau? Also am liebsten hätte man wie so ein Rezept oder so ein Tutorial. Und ich habe ja auch von deiner Liste mit den 8 Tipps für Lehrpersonen erzählt. Für alle, die jetzt auf Instagram nicht dabei waren, Anja Glover wurde von einem renommierten Schweizer Verlag angefragt, um eine einfache Checkliste für Lehrpersonen zu machen, die antirassistischen Unterricht gestalten wollen. Das hat sie zusammengestellt und hat das sogar noch mit einem Gymnasiallehrer und weiteren Personen quasi double-checken lassen und hat dieses Paper abgegeben. Und das wurde vom Verlag abgelehnt mit der Begründung, dass sich Lehrpersonen angegriffen fühlen könnten und auch irgendwie so, dass die Lesenden sich die Frage stellen könnten, in welcher Welt lebt Anja Glover. Und ich habe diese 8 Punkte durchgelesen und natürlich, ich befasse mich jetzt schon ein bisschen mit Antirassismus. Ich fand darin nichts Krasses. Aber was mich interessieren würde, ging es da auch um diesen Fokus auf sich selber, also mit der eigenen Auseinandersetzung, was so politisch sprengstoffreich war? Oder welcher Punkt war das genau? der von diesem Verlag als problematisch angesehen wurde?
Also es wurde nicht wirklich gesagt, welcher Punkt problematisch ist. Das ist ja auch eine Teilproblematik an dem ganzen Geschehen damals, weil es ja auch die Möglichkeit gegeben hätte, Dinge vielleicht nochmals zu besprechen. Mhm. Aber es wurde grundsätzlich abgelehnt mit dem Gedanken, dass das wahrscheinlich grundsätzlich schwierig ist. Ein Punkt, der bestimmt nicht passend ist für einen Verlag, wenn es um PR oder Marketing geht, ist natürlich, dass ich in einem Punkt erwähne, dass selbst Schweizer Lehrmaterialien nach wie vor rassistische Bilder, koloniale Bilder reproduzieren und sie nicht wirklich kontextualisieren, dass vieles ausgelassen wird oder viele Perspektiven eben nicht gezeigt werden. Und das ist natürlich rein aus unternehmerischen Perspektive, mag das vielleicht nicht ideal scheinen. Aber ansonsten denke ich, ja, es ist die Auseinandersetzung mit sich selbst, weil wie gesagt, Lehrpersonen wollen oft darauf fokussieren, wie kann ich das jetzt in den Unterricht nehmen? Und man geht von einer Vorstellung aus, dass Lehrpersonen die Ausbildung abgeschlossen haben und dann irgendwie zu neutralen Übermittlern werden und nicht mehr dazulernen müssen. Und hier muss man einfach auch nochmal sagen, es gibt noch fast keine Ausbildung oder noch fast keinen Ausbildungsbereich als Lehrperson, bei dem das Thema Rassismus ernsthaft thematisiert wird.
Also an der pädagogischen Hochschule ist das kein Fach?
Es ist kein Fach. Ich weiß, inzwischen gibt es einzelne Initiativen. Es gibt Lehrpersonen, die sagen, doch, wir hatten doch 2 Stunden dazu oder mal was dazu gemacht. Aber es ist noch nicht fest mit in der Ausbildung drin.
Und jetzt tatsächlich, das war auch eine Frage, ich lese sie kurz vor. Wie schätzt du, Anja, die Qualität von neuen, inklusiv gedachten Lehrmitteln ein und Kinderbüchern? Aber um jetzt bei den Lehrmitteln zu bleiben, weil als Mutter kann ich ja Kinderbücher gut noch googeln und aussortieren. Die Lehrpersonen sind tatsächlich da nicht so frei. Wie schätzt du die Qualität von neuen Lehrmitteln ein?
Also ich denke, ich habe noch nicht so viele sehr inklusive Lehrmittel gesehen. Das würde mich noch wundern, auf welche hier Bezug genommen wird. Und ich denke, also es gibt natürlich neue Ansätze. Es gibt Lehrmittelverlage, die hier Rücksicht nehmen. Es gibt auch Verlage, die inzwischen Bücher rausgeben zum Thema. Also das ist alles relativ jung. Also ich glaube, da geht schon mal sehr viel. Und ich glaube, diese Bücher, diese Lehrmittel müssen auch nicht perfekt sein, finde ich. Ich finde, die Diskussion muss da sein. Also die Möglichkeit zu kritisieren muss da sein, zu thematisieren muss da sein. Und wenn die Lehrpersonen entsprechend ausgebildet wären, könnte man die Lehrmittel auch verwenden und halt auch irgendwie kontextualisieren oder damit anders umgehen, als es jetzt der Fall ist. Jetzt ist es einfach so, dass eine lernende Person geht in die Schule, die Lehrperson ist nicht darin ausgebildet, die Lehrmittel sind immer noch sehr stereotypisierend und es gibt auch keine Repräsentation von Nicht-Weißen oder sehr, sehr wenig von nicht-weißen Menschen. Also schwarze Lehrpersonen, das ist immer noch etwas sehr Seltenes oder auch andere People of Color. Darum ja, jetzt ist es einfach noch wirklich auf jeder Ebene und darum müssen wir auf jeder Ebene daran arbeiten.
Und vielleicht so ein bisschen, um das Ganze zu konkretisieren, also für Leute, die jetzt wirklich so mithören und sich fragen, ja, was ist denn genau, was sind Stereotype? Also was mir einleuchtet, ist ganz klar, dass auf diesen Bildern vor allem weiße Menschen gezeigt sind. Sei es jetzt ein Matheheft oder Deutsch, das sind immer weiße Kinder, die da repräsentiert werden. Das ist sicher ein Punkt, den man ändern soll. Und dann eben das, was du gesagt hast, dieses gemeinsame kritische Reflektieren. Also ich habe zum Beispiel, ich hatte Ola Olu Fachimbola und Hebini Minde im Podcast. Das sind Autorinnen von Gib mir mal die Hautfarbe. Und sie haben da ganz eindrücklich von Pippi natürlich erzählt und wie sie Pippi vorlesen. Und dass man hier halt auch als Elternteil halt auch kritisch das mit dem Kind reflektieren kann, sagen, ja, da steht, dass alle Menschen irgendwie, was war das aus Afrika, die sind ja alle Lügner. Und sie hat es dann einfach so vorgelesen, ich war in Deutschland und da lügen alle. Und ihr Kind, das ein schwarzes Kind ist, war total empört, weil es ja in Deutschland wohnt und weiß ja, dass nicht alle lügen. Und so kam sie dann mit dem Kind ins Gespräch. Das war so ein schönes Beispiel für Eltern. Hast du solche Beispiele für vielleicht Lehrpersonen? wie man da die Bücher kritisch oder was, welches Bild schon kann schon problematisch sein? Du hast das Stereotype erwähnt.
Also ich glaube, was beispielsweise problematisch ist, dass der Kontinent Afrika immer oder meistens erst erscheint, wenn es um die Kolonialisierung geht oder um den transatlantischen Sklavenhandel. Und dann Kinder, die vielleicht einen Bezug zum afrikanischen Kontinent haben, aber auch jene, die keinen haben, den ganzen Kontinenten eben immer nur in diesem Bezug auch sehen. Und aber sonst eigentlich nichts davon lernen oder dann im Fach Wirtschaft oder Menschen, Umwelt oder wie es dann auch immer heißt, von der Armut lernen und dort dann wieder diese Bilder sehen von den armen schwarzen Kindern. Dann haben wir aber natürlich auch die Gender-Stereotypisierungen, die ebenfalls sehr klassisch sind, also in Sprachbüchern, bei denen der Vater kommt von der Arbeit, die Mutter steht am Herd, also ganz, ganz klassische Dinge. Also es sind einerseits diese wirklich Stereotypenbilder, aber andererseits auch eben diese Abwesenheit von ganz, ganz vielen Bildern, die eben nicht da sind. Also das, selbst wenn das Thema nicht Kolonialismus ist, werden eben People of Color, Kinder of Color so dargestellt, dass sie vielleicht nur gewisse Jobs ausüben und nicht andere. Man sieht selten in diesen Büchern Ärztinnen, die eben nicht weiß sind. Also es gibt ganz, ganz viele ganz, ganz viele Beispiele. Mhm. Und dann kann es aber auch sein, also ich habe letzte Woche hat mir jemand ein Beispiel zugeschickt, eine Lehrperson, die engagiert ist, und dort gab es bei den Toiletten einen Hinweis darauf, dass man die WCs eben sauber hinterlassen soll. Und da waren Is abgebildet, Is, Wort für American Native, das erste ursprüngliche kolonial geprägte Wort, ich sage sie jetzt im Kontext Indianer, Indianerin, abgebildet, die sagen, und da gab es irgend so einen Spruch, schau immer zurück, ich weiß nicht, das hat sich gereimt, aber auf jeden Fall sah man nur schon auf der Toilette, gab es eben dieses stereotypisierende Bild von American Natives, die zurückschauen und den Dreck wegmachen. Irgendwie, also einfach, dass man sieht, die ganze Schule ist geprägt von diesen Bildern und die kommen überall vor. Dann gibt es immer wieder Kinder, die im Musikunterricht ein südafrikanisches Lied singen und dann kommt die Lehrperson und sagt einem schwarzen Kind, könntest du uns sagen, was das jetzt genau heißt in diesem Songtext? Und das schwarze Kind spricht mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit diese eine Sprache nicht. Mhm. Und das sind einfach so Bilder, die überall, also egal in welchem Fach, diese rassistischen Bilder sind da und verankert und haben einen Einfluss auf alle SchülerInnen.
Ja, und werden reproduziert und weitergegeben. Ja. Kennst du auch gute Beispiele, wie man zum Beispiel Afrika zum Thema machen könnte? Und gibt es Lehrpersonen, die das schon gemacht haben? Das ist so irgendwie Semesterwoche auf Semesterthema Afrika und dann eben nicht über den Kolonialismus oder das arme Land, dem wir weiße quasi White Saviorism mäßig jetzt retten. Gibt es positive Beispiele?
Also es gibt ganz bestimmt positive Beispiele. Es gibt natürlich die Möglichkeit, also die erstens mal nicht von Afrikas homogenisiertes Ganzes zu sprechen, sondern eben einzelne Länder vielleicht zu beleuchten in Bezug auf irgendwelche Thematiken. Also sagen wir Ruanda, wo es sehr, sehr viele Frauen gibt, die Unternehmen leiten oder weiß ich was. Also je nach Altersstufe muss man das halt dann anpassen, aber vielleicht auch auf die Natur bezogen. Sehr viele Kinder lernen auch nicht, dass es auf dem afrikanischen Kontinent was anderes als Wüste und Steppe gibt. Ja, also da gibt es auch Themen über Regenwald,
Tierwelt.
Man zählt sehr, sehr viel oder eben Schokolade, das Thema Schokolade, dass das mal richtig aufgezeigt wird, gerade in der Schweiz, wo jedes Kind doch mit Schokolade aufwächst. Also es gäbe jenste Themen, wie man das anders angehen könnte, wie man andere Bilder produzieren könnte, so wie eigentlich bei jedem anderen Thema oder bei jedem anderen, ja.
Jedem Schokolade, anderen. Das ist tatsächlich etwas, was jedes Kind kennt und da könnte man doch eine wunderbare, das ganze Jahr die Schokolade erforschen, wie sie gemacht wird, wo die Kakaobohnen herkommen und unter welchen Arbeitsbedingungen, weil ich muss schon sagen, also meine Kinder sind jetzt 6 und 8 Und also die verstehen so viel mehr von den Weltzusammenhängen, als ich es damals tat. Und natürlich hat das damit zu tun, dass mein Mann bei den Grünen ist und ich sehr stark mich mit sozialer Gerechtigkeit auseinandersetze und das auch sie das natürlich mitbekommen. Aber ich glaube, die neue Generation ist schon viel sensibilisierter, als wir es damals waren.
Definitiv. Und das kommt auch noch dazu. Also viele SchülerInnen lernen ja auch viel durch die sozialen Medien oder durch TV-Shows, durch also ganz, ganz viel anderes Material, das wir in der Schule nicht hatten. Also bei uns gab es Lexikas und das war jetzt nicht mein Hobby, da was nachschlagen zu gehen und auch das wäre sehr einseitig geprägt gewesen. Aber es gibt natürlich sehr, sehr viel Material heute und darum sind viele SchülerInnen, gerade auch Betroffene von Rassismus, Betroffene sehr weit in gewissen Themen. Und da haben vielleicht oder ziemlich sicher Lehrpersonen noch ein bisschen Nachholbedarf.
Ich würde noch eine weitere konkrete Frage stellen, wenn ich dich schon im Podcast habe, wenn das okay ist. Eine Lehrerin hat geschrieben, viele muslimische Kinder in der Klasse, zweite Klasse, ich selber bin Christin. Wie kann ich Ramadan Raum geben, ohne dass es komisch wirkt?
Ja, also es ist nicht mein Fachgebiet, auch antimuslimischen Rassismus, da bin ich nicht die Spezialistin dafür. Also da würde es sich sicher lohnen, mit jemandem zu sprechen, der auf diese Thematik spezialisiert ist, der sich da besser auskennt. Ich denke, es macht sicherlich auch Sinn, wenn die eigene Religion keinen so großen Platz spielt im Unterricht. Das ist in der Schweiz doch noch sehr oft der Fall. Also dass sehr, sehr viele Elemente hier mit reinspielen, unter anderem alle Feiertage, die so mit reinspielen. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, das überhaupt zu thematisieren, weil ich weiß, als ich ein Kind war, habe ich nichts über Ramadan gelernt. Ich wusste nicht wirklich, was das ist und wie das funktioniert, wo das existiert oder wer das macht, wer das erlebt. Und das habe ich sehr spät gelernt. Und ich weiß noch, wie peinlich das war, als ich das in Paris dann effektiv mitbekommen habe, wie das genau abläuft. Also ich denke, auch hier ist es eine Chance für alle Kinder, was dazu zu lernen, eine andere Perspektive dazu zu lernen. Aber vielleicht ist es nicht an der Lehrperson selber, das dann zu thematisieren, sondern allenfalls jemanden auch reinzuholen oder zumindest sich mit jemandem abzusprechen, der sich mit der Thematik gut auskennt.
Also du meinst auch hier so weg von diesem Eurozentrismus und dass man, zum Beispiel meine Kinder hatten irgendwie so ganz ausführliche Weihnachten-Jesu-Geschichte-Wochen und da habe ich mich natürlich auch grausam darüber genervt. Aber wäre das wie so wünschenswert, dass man sagt, einfach so Weltreligionen einfach mal kurz anstreichen, dass die Kinder eine grobe Ahnung haben, es gibt noch den Buddhismus, den Hinduismus und Islam und Judentum und so, dass man das so zum Beispiel angeht?
Auf jeden Fall. Also ich denke, es ist sehr, sehr wichtig zu wissen, dass es welche unterschiedlichen Religionen das es gibt oder zumindest die größeren religiösen Richtungen zu kennen, zu wissen, wie das auch zustande gekommen ist, vielleicht auch eben zu wissen, wie die ganze Missionarsgeschichten, dass man auch davon so ein bisschen eine Ahnung hat, auf jeden Fall. Und da kommt natürlich sehr oft die Abwehr, ja, aber wir sind hier, weiß ich was, in Zürich und das ist nun mal unsere Tradition, was weiß ich. Und dann ist aber auch dort immer wichtig, um zu verstehen, Achtung, es gab ganz, ganz viele Orte auf dieser Welt, die hatten eine andere Tradition und denen wurde eben genau diese Zürcher oder Basler Tradition dann aufgezwungen. Und darum, ja, also einfach diese Perspektivenvielfalt auch sichtbar zu machen, zu zeigen und sich da nicht auf diese, ja, ich weiß nicht, Traditionen in diesem Sinn gehören ja vielleicht nicht unbedingt an die Schule oder dann zumindest so, dass es eben Platz für verschiedene Traditionen gibt.
Aber ich habe wie auch das Gefühl, dass also auch die Lehrpersonen, mit denen ich rede, sind halt einfach sehr oft so hilflos, weil sie wissen, dass sie ganz vieles falsch machen und sie verstehen, sie wollen ja wirklich auch dazu lernen, aber ich glaube, es fehlt ihnen tatsächlich auch so an Vorbildern, also so an Best Practices, ganz banal, weil die sind ja auch, also die Lehrpersonen sind ja, die Konditionen sind ja schrecklich und sie sind meistens so in diesem von der Schulleitung unter Druck und von Eltern und Energie und Zeit, um da was noch selber zu machen, fehlt meistens und da greift man eben einfach auf diese alten Materialien zurück. Was ich mich frage, ist, gibt es wie so eine Art, es gibt ja auf Pinterest, gibt es ja ganz viele so Spielideen, die ich unter anderem auch früher ganz viel gemacht habe, so mit Kindern, Druckvorlagen, wie man Zahlen, Buchstaben. Gibt es so Best Practices zu tatsächlich antirassistischem Lehrmaterial oder Ideen?
Also es gibt das, es gibt auch verschiedene, die auch in der Schweiz empfohlen werden. Ich würde nicht alle empfehlen aus meiner Sicht. Ich finde, auch dort gibt es sehr viel Überarbeitungsbedarf. Aber ich kann natürlich das Werk sicherlich von, also das Buch No to Racism, Grundlagen für eine rassismuskritische Schulkultur empfehlen, von Rahel Elmawi, Thilo Buhr und Manni Otzwach. Das ist sehr, sehr neu. Das ist letztes Jahr erschienen. Ende 2022 erschienen, und dort gibt's hinten drin gibt's auch noch weiteres Material, und unter anderem eben auch die Liste von mir, die ist auch dort drin, aber es gibt auch noch konkreteres Schulmaterial. Und aber ich denke auch dort, es reicht eben nicht, weil viele Personen in Bezug auf Rassismus haben eben dieses Bedürfnis nach einer Anleitung, nach einer Liste, nach Vorgaben, und es reicht eben nicht, also mit das Material alleine ohne die Weiterbildung bei sich selber ist eben nicht genug. Also darum appelliere ich wirklich an Lehrpersonen, bildet euch weiter, hört euch, wenn ihr wenig Zeit habt, zumindest ein Hörbuch an zur Thematik oder Podcasts. Und dann ist es auch einfacher, mit dem Material, das ihr habt, umzugehen, weil ihr eben die Problematiken erkennt. Aber das Problem ist ja da, wenn Lehrpersonen die Problematik gar nicht erst erkennen.
Das wird dann auch nicht authentisch, weil sie ja... Und ich glaube, diese Authentizität, ich habe es richtig ausgesprochen, glaube ich, zum ersten Mal. Das ist etwas, die Kinder spüren das.
Genau.
Also sie schauen wirklich auf deine Körpersprache, deinen Gesichtsausdruck, deine Stimmlage, wie du dich fühlst. Da kannst du sagen und vortragen, was du willst. Und genau darum geht es dir ja auch, so wie ich das verstehe, dass die Lehrperson sich selber mit ihrer eigenen rassistischen Gefühlen auseinandersetzen und auch mit dem eigenen verinnerlichten Rassismus. Und
ja, und also ich denke, es ist auch noch wichtig zu sagen, auch als Lehrperson, man muss nicht perfekt sein. Also es geht nicht darum, das alles richtig zu machen und jetzt von heute auf morgen alles zu lernen. Es geht darum, sich überhaupt damit auseinanderzusetzen. Und selbst wenn man von einem Schüler, einer Schülerin aufmerksam gemacht wird auf etwas rassistisch war, dann ist es auch okay, mal zu sagen, okay, vielen Dank, ich werde mich darüber informieren. Also man muss auch nicht alles wissen, aber man soll zumindest zuhören und das auch akzeptieren und dann daran arbeiten.
Ja, genau, du hast ja auch eben, das habe ich mir auch notiert, du hast gesagt, dass viele dich fragen, wie sie sich wehren sollen, wenn ihnen Rassismus vorgeworfen wird. Eine spannende Frage an eine Antirassismus-Coach. Was sagst du da?
Also ich versuche dann meistens die Situation zu erkennen, also dass die Person dann die Situation schildert. Und also es gibt effektiv auch Lehrpersonen, die sagen, ich muss immer wieder meinen SchülerInnen sagen, dass sie selber rassistisch seien, weil sie mir Rassismus vorwerfen. Und dann müssen wir halt wirklich ganz vorne beginnen. Also dass das eben dann nicht Rassismus ist, sondern dass man sich angegriffen fühlt also aufgrund von verschiedenen Gründen oder Sachen, Ursachen. Und ja, ich sage dann halt auch immer, es geht nicht darum, sich hier zu wehren, es geht hier darum, zuzuhören und sich das mal anzuhören. Und dann natürlich, es gibt immer auch wieder Lehrpersonen, die sagen, du bist nicht jeden Tag mit 15-Jährigen beschäftigt, die dich danach provozieren. Ich verstehe das natürlich, dass ich da diese tägliche Situation auch nicht immer oder nicht miterlebe. Aber es ist einfach wichtig, dass dieser Platz da ist. Und ich glaube, wir sind noch nicht so weit, dass wir sagen könnten, das ist alles nur, oder ja, es ist immer wichtig, der Person, die etwas bemerkt, auch zuzuhören. Und lieber einmal mehr als einmal zu wenig. Also das wirklich auch anzuerkennen. Weil Tatsache ist, dass ganz, ganz viele Kinder erstens gar nichts sagen. Die meisten, würde ich sagen. Und dann die was sagen, die sich getrauen, was zu sagen, werden meistens zurückgewiesen, weil sich die Lehrperson eben wehrt. Und die Schule ist nicht da für die Lehrpersonen in erster Linie, sondern für die Kinder und die Jugendlichen. Also es ist ihre Aufgabe, diesen diskriminierungsfreien Zugang zu schaffen für diese Lernenden.
Ja, und ich finde, ich habe hier vielleicht noch so ein, auch eine Erfahrung als Mutter. Ich glaube, je echter man sich zeigt, also je weniger man von diesem, ich bin jetzt Vorbild, ich bin Mutter, ich muss perfekt sein, sondern auch mit den Kindern über die eigenen Fehler spricht, spannenderweise, desto mehr wird man zu einer Autoritätsperson.
Mhm. Das wird man auch respektiert.
Genau. Mhm. Und ich hatte auch so zu Beginn meines Mutterseins das Gefühl, ich muss jetzt irgendwie so, fuck, ich muss jetzt meinen Kindern irgendwie ein Vorbild sein, ich muss alles wissen und ich muss Lebensdinge und aber auch Bildung und natürlich wird man das nicht innerhalb von 9 Monaten durch eine Schwangerschaft. Mhm. Und das ist tatsächlich sehr verbindend auch, wenn man dem Kind, ich hatte zum Beispiel vor kurzem irgendwie das Beispiel, dass sie hatten irgendwie eine Freundin zu Besuch und sie ist wahnsinnig klein. Und sie ist zwar schon irgendwie 2-3 Jahre älter als meine eine Tochter, aber kleiner. Und ich habe das irgendwie thematisiert, aber ich habe das natürlich nicht böse gemeint, aber irgendwie doch. Also das war so eine komplett doofe Bemerkung von mir über die Größe. Und dann sah mich meine ältere Tochter an und hat gesagt, Mama, was ist denn dran so lustig? Mhm. Und ich war so, und dann habe ich erstmal nichts gesagt, weil ich habe das ja nicht so gemeint und überhaupt, ich setze mich ja dafür ein mit meinem Blog und meinem Podcast und schaue all diese Bücher mit meinen Kindern an. Und dann habe ich aber eher am Tag danach habe ich gesagt, hey, ich fand das sehr cool von dir, wie du reagiert hast, dass du mir so sachlich gesagt hast, es ist nicht lustig, weil tatsächlich, das war nicht lustig, was ich gesagt habe. Mhm. Und dann hat sie gesagt, ja, und du auf deinem Blog willst du ja auch so diese ganze Gerechtigkeit. Und dann habe ich, ja, dann habe ich gesagt, genau, und du siehst, wie ich das auch am Neulernen bin. Und ich fand das ganz toll, wie du reagiert hast und ich möchte mich entschuldigen. Und ich habe das Gefühl, das hat mich in den Augen meiner Tochter nicht abgewertet, sondern sie hat einfach gesagt, hey, gesehen, Mama hat macht auch Fehler und sie steht dazu.
Mhm. Genau. Ja, und ich finde es auch sehr schön in dem Beispiel, dass du vielleicht nicht sofort erkannt hast, dass, oder vielleicht du hast vielleicht sofort erkannt, aber es ist dann schwierig, sofort sich zu entschuldigen, wenn man ja eben sich sowieso schon für die Gerechtigkeit einsetzt, wenn man sowieso schon ein guter Mensch sein will und sowieso schon saisonales Gemüse kauft. Also es ist schwierig, das dann zu akzeptieren, aber eine Entschuldigung ist auch einen Tag später, 2 Monate später, ist auch ein Jahr später nicht zu spät. Also ich würde es lieben, wenn sich Lehrpersonen aus meiner Schulzeit heute noch bei mir entschuldigen würden, weil sie vielleicht heute erkannt haben, da war nicht alles okay. Ich habe mich da nicht immer richtig verhalten.
Also du würdest dir das wünschen oder ist das tatsächlich auch mal passiert?
Also es kommt ab und zu vor, dass sich jemand meldet und sagt, Anja, es war mir gar nicht bewusst damals, wie das so gewesen sein muss für dich oder es tut mir leid, wenn ich mich damals auch falsch verhalten hatte. Es gab auch Leute aus dem Workshop, die sich 2 Jahre später melden und sagen, tut mir leid, dass ich damals so auf Abwehr aus war. Ich habe es heute begriffen. Also es gibt immer wieder Leute, die machen das. Von Lehrpersonen habe ich das jetzt leider noch nicht gehört, noch nicht erfahren. Von Lehrpersonen, bei denen ich in der Schule war, das ist natürlich jetzt auch schon eine Weile her. Aber ich denke, es gibt immer noch Lehrpersonen, die in solche Situationen geraten. Und ich würde jeder Lehrperson das auch empfehlen, mal, ja, wenn euch das auffällt, meldet euch bei diesen Schüler, Schülerinnen, weil das tut gut. Auch zu wissen, ah, okay, die Person hat das auch, hat's erkannt, hat's gesehen.
Ja, und ich denke auch eben an diese Vorbildfunktion. Also wir sagen ja immer diesen Satz, man hört den auch sehr oft auf Spielplätzen, und jetzt entschuldigst du dich. Mhm. Also so dieses, du musst das jetzt einfach machen, weil ich das gesagt habe, und das Kind lernt ja, gut, ich entschuldige mich, obwohl ich mich eigentlich gar nicht so schlecht fühle, sondern also man trainiert eigentlich das Lügen, mehr oder weniger. Mhm. Und hingegen, wenn man eben sich selber entschuldigt, dann ist man ja ein Beispiel und dann wird es ja im besten Fall so sein, dass das Kind dann wirklich auch sich von Herzen entschuldigen will. Mhm. Das ist eigentlich genau der ganze Sinn und Zweck.
Genau, ja.
Aber das ist schon interessant, wie das eben so in autoritärer Erziehung natürlich sehr schwierig ist, sich selber in Frage zu stellen und sich selber zu entschuldigen. Mhm. Ich habe ganz viele Fragen. Wir kommen langsam zum Ende. Ich muss ganz kurz überlegen. Genau, das Thema Native Americans, beziehungsweise eben das Wort Indianer wurde auch angesprochen in meiner Community. Wie können Eltern den Kindern erklären, was denn da das Problem damit ist? Hast du hier eine kindgerechte Erklärung? So ein Beispiel?
Ich glaube, das Problem ist einmal mehr nicht bei den Kindern, weil das lässt sich sehr einfach erklären, was dort geschichtlich passiert ist. Das Problem liegt bei Eltern, die das gar nicht erst ihren Kindern erklären wollen. Also ich habe das sehr oft an Primarschulen, wir thematisieren das sehr oft, warum es nicht okay ist, sich als eben I zu verkleiden, als American Native zu verkleiden mit all diesen Stereotypen. Einfach nur, und ja, eine ganz einfache Art und Weise, das zu tun, ist zu erklären, wie es dann eben Kindern, die gezwungen wurden, ihre Kleidung abzugeben, ihre kulturellen Hintergründe abzulegen, um eben möglichst weiß zu werden, um eben in weiße Schulen zu gehen, dass ihre Eltern getötet wurden. Also es ist relativ einfach verständlich, wo die Schwierigkeit liegt. Und Kinder haben auch eigentlich nie ein Problem damit. Also ich habe noch nie ein Kind getroffen, das sich dann vehement gewehrt hat und gesagt hat, doch, ich will jetzt, aber trotzdem ist mir alles egal. Das sind oft die Eltern, die darauf bestehen, die Dinge so beizubehalten, wie sie eben sind.
Gibt es auch gute Kinderbücher zum Thema, die dir bekannt sind?
Ich muss ehrlich sagen, also ich habe ein paar Links, die kann ich dir schicken, die kannst du vielleicht in die Shownotes tun mit Seiten, die sehr, sehr gute Kinderbücher sich immer wieder anschauen und dann auch Bewertungen dazu abgeben, die kann ich dir geben. Jetzt gerade so spezifisch zu diesem Thema fällt mir ehrlich gesagt keines ein, aber eben auf diesen Seiten gibt es bestimmt Bücher dazu.
Das wäre super. Also ich glaube auch so Shownotes, wenn wir da alles, auch deine Links, was wir da alles reinpacken können, sehr gerne. Ich muss kurz überlegen, eine Frage, die mir noch wichtig scheint, ist, das war, wo hört andere Lebensrealitäten sichtbar machen? Also ich glaube, sie meint Perspektiven. Und wo fängt Othering an? Vielleicht kannst du zuerst ganz kurz erklären, was Othering bedeutet?
Othering bedeutet das anders, also es ist ein englisches Wort, übersetzt bedeutet das anders machen, und es ist das anders machen von Menschen, die man nicht der eigenen Gruppe zugehörig betrachtet, also eben zum Beispiel mit Stereotypen versehen oder eben extrem thematisieren, auch zum Beispiel exotisieren, also dieses bewusste Andersmachen, das ist zum Beispiel in dem Beispiel, das ich erwähnt habe in der Musikklasse, wenn man dann eben einen schwarzen Schüler heraussucht und sagt, kannst du uns diesen Songtext erklären, dann wird dieser Schüler anders behandelt als der Rest der Klasse. Also es wird anders gemacht, obwohl er sich vielleicht gar nicht in diesem Sinn anders fühlt. Also das ist eigentlich, das ist das Othering. Und um auf die Frage einzugehen, es ist eigentlich eine sehr komplexe Frage und ich glaube, auch dort gibt es keine klare Grenzziehung, wie immer in diesen Thematiken. Also es lässt sich nicht ganz klar unterscheiden. Aber ich denke, es geht mehr auch darum, nicht unbedingt auf andere Gruppen immer aufmerksam zu machen, sondern eben Platz zu schaffen auch. Also anderen Perspektiven Platz zu geben, damit sie eben aus ihrer eigenen Perspektive erzählen können, damit sie ihre Beispiele, ihre Lebensrealitäten erzählen können. Also wenn ich die Frage richtig verstehe, geht sie noch sehr stark von einem Standpunkt von sich selber aus. Also mache ich Othering oder erzähle ich etwas über diese Gruppe, anstatt eben diesen Menschen einfach mehr Platz zu geben.
Und wie kann man konkret in der Schule den Menschen Platz geben, indem man sie in den Unterricht einlädt oder Filme ansieht und zuhört? Oder?
Also in der Schule konkret wäre es natürlich wünschenswert, dass wir mehr Diversität haben, indem man Leute einlädt, die dann eben auch Lehrpersonen sein können. Das wäre sehr wichtig. Und solange wir nicht da sind, wenn wir Dinge thematisieren, ja, dass wir immer auch wieder Leute von außen reinholen, aber eben nicht nur über die Thematik Kolonialismus oder Rassismus zu sprechen. Also an vielen Schulen bin ich die bin ich dann die einzige schwarze Person, die kommt, und dann spreche ich auch noch über Rassismus. Es wäre auch toll, wenn mal eine schwarze Zahnärztin zum Beispiel kommt. Mhm. Also etwas, das nichts mit dem Thema Rassismus und Kolonialismus zu tun hat. Also es braucht einfach, Kinder brauchen einfach auch Vorbilder. Und dann eben gibt es Geschichten, die man lesen kann in verschiedenen Fächern, die nicht die weiße Sicht ins Zentrum rücken, sondern eben andere Sichten ins Zentrum rücken. Also es gibt jenste Möglichkeiten, das zu tun.
Danke, liebe Anja. Gibt es noch irgendeinen Gedanken, den du gerne für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dalassen möchtest, den wir noch nicht angesprochen haben?
Ja, ich glaube, es gibt zwei Gedanken. Der erste, wir haben es zwar schon besprochen, aber ich glaube, man kann es nicht oft genug sagen, es ist wirklich nicht die Schuld jedes Einzelnen, dass wir in diesem rassistischen System ist, aber wir sind wirklich alle auch mitverantwortlich, was dagegen zu tun, gerade wenn es um Kinder geht, um Lernende geht, sie sind unsere Zukunft letzten Endes auch, und wir wollen auch sichere Räume schaffen für möglichst alle Kinder, und das ist aktuell noch nicht der Fall. Und das zweite ist, die Themen Antirassismus oder jense, alle Diskriminierungsthemen sind eben nicht nur Themen von Betroffenen. Auch das ist sehr wichtig zu verstehen. Also wir sind zwar nicht alle von der Diskriminierung betroffen oder von eben Rassismus hier betroffen, aber es geht uns alle was an. Und das ist sehr, sehr wichtig zu verstehen.
Ja, vielen Dank.
Danke dir.
Zum Schluss stelle ich immer allen meinen Gästinnen und Gästen dieselbe Frage zum Self-Care. Der Podcast heißt ja Go Hug Yourself. Und die eine hat gesagt, dass es für sie irgendwie Feminismus ist, und für jemand anderen war das sich trennen. Und für die anderen ist das die Blumen gießen oder zum Garten schauen. Du hast am Anfang erwähnt, dass du im Moment, dass bei dir sehr viel los ist mit der Ausstellung, mit deinen Projekten, mit den Anlässen. Betreibst du aktiven Self-Care, um zu deiner Energie zu schauen?
Ja, das tue ich. Ich weiß nicht, ob ich es gut genug mache, aber ich probiere es. Ich gehe sehr oft baden im See, auch im Winter. Das hilft mir, Kaltbaden. Und ich habe wir haben einen Tanz- und Yoga- und Kreativstudio in Lausanne. Und dort bin ich sehr oft selber auch für mich. Ja, ich gebe mir Mühe, nach draußen zu gehen, in die Natur zu gehen, auf mich zu schauen. Aber das fällt mir manchmal einfacher, manchmal weniger einfach. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig.
Vielen Dank für die Inspirationen und vielen Dank für deine Zeit und auch die vielen lehrreichen Gedanken und Tipps, die du uns heute mitgegeben hast. Und vor allem vielen Dank für deine Arbeit und die Energie, die du da reinsteckst.
Vielen Dank dir für deine Arbeit, für deinen tollen Podcast. Ich glaube, das sind so wichtige Stimmen und Orte, bei denen man eben solche Arbeiten auch öffentlich machen kann und zeigbar machen kann. Und ja, danke dir. Danke fürs Einladen.
Vielen Dank. Das war es für diese Woche mit Go Hug Yourself. Ihr findet alle URLs sowie ein Transkript der heutigen Episode auf gohugyourself.com, die URL in den Shownotes. Und jetzt ganz am Ende gibt es noch ein zweites Call to Action, wie man es in unserer Branche der digital Kreativen so sagt, und zwar folgende. Die Arbeit an diesem Podcast kostet sehr viel Zeit und Geld. Und ich fühle mich, wie ihr schon wisst, eher unwohl mit dem Einsprechen von Werbung und euch irgendwelche Dinge anzudrehen, die ihr im Grunde nicht wirklich braucht. Wenn es euch also wert ist, unterstützt meine Arbeit bitte mit einem Abo. Und wenn das schon geschehen ist, weil ich das in der Intro ja schon gesagt habe, oder falls ihr euch ein Abo gerade nicht leisten könnt, helft dem Podcast zu wachsen und teilt diese Episode mit anderen Menschen. Hierfür einfach die Podcast-URL über WhatsApp, Facebook oder E-Mail verschicken mit dem Hinweis absolute Hörempfehlung. Damit unterstützt ihr indirekt meine Arbeit und helft dem Podcast zu wachsen. Vielen Dank schon im Voraus. Das war's somit für heute. Ich wünsche euch einen schönen Tag oder je nachdem Abend. Wir hören uns bald wieder. Und bis dahin, go hug yourself.